ein Telefonbuch gelesen. Also nicht nur eine Nummer gesucht, sondern ein Telefonbuch gelesen. Okay, es gibt so vereinzelte Leute, das ist immer gut, um, ja, wofür? Gute Frage, ne? Das ist immer gut, um interessante Namen kennenzulernen. Wir werden uns heute Morgen ein Telefonbuch anschauen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht schon mal die Texte so vorgelesen hat, die dran waren. Wir gucken uns heute Morgen das Telefonbuch von Jerusalem an. Und der eine oder andere sagt jetzt vielleicht schon, habe ich ja noch nie gehört, doch noch nie irgendwelche Nummern, also Telefonnummern in der Bibel stehen sehen. Seid gewiss, wir gucken gleich ins Telefonbuch von Jerusalem hinein. Nehemia ist für mich eine der faszinierendsten Persönlichkeiten im Alten Testament. Es ist ein Leiter, der alles aufgibt, der eine super Beamtenposition in Persien aufgibt, um in eine kaputte Stadt nach Jerusalem zu gehen. Das ist ein Leiter, der die Leute in Jerusalem mitnehmen, motivieren konnte, um mit ihnen gemeinsam die Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Das haben wir in den beiden letzten Tagen uns angeschaut. Wir haben uns die Identität von Nehemia angeschaut, dass er wusste, meine Identität ist nicht, dass ich hier ein persischer Beamter bin, meine Identität ist, dass ich zum Volk Gottes gehöre. Und aus dieser Identität heraus gewinnt er ein Interesse an Jerusalem und er geht in diese Stadt. Wir haben gestern gesehen, was diese Identität auch auf dem Weg nach Jerusalem mit ihm macht. Dass er sich zwar bewusst ist, Gott macht alles und wenn Gott kein Gelingen schenkt, dann kann ich mich anstellen, wie ich will, es wird nichts bringen. Und dass er dennoch weiß, Gott hat mir auch einen Verstand gegeben, den ich einsetze, um zu planen. Und heute werden wir uns anschauen, dass Nehemia auch nur ein Mensch war, der alleine auch keine Mauer aufbauen kann. Und es ist ganz gut, dass wir heute Morgen dieses Thema haben, denn ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass heute Morgen sind viel mehr Leute da als gestern. Auch einen schönen guten Morgen allen Geschwistern, die aus der Gemeinde in Kriwitz heute Morgen hier zugekommen sind. Einen Applaus für die Geschwister, die hierbei sind. Schön, dass wir auch mit euch Gemeinschaft haben und deshalb passt es sehr gut, dass es heute Morgen nicht nur um einen Mann, Nehemia, geht, sondern um eine Gemeinschaft. Wir werden uns anschauen, was nötig war, damit diese Mauer in Jerusalem überhaupt wieder aufgebaut werden kann. Und wer eine Bibel dabei hat, den lade ich ein, Nehemia Kapitel 3 aufzuschlagen. Das Telefonbuch von Jerusalem. Ich schicke das einfach mal vorweg, warum eigentlich Telefonbuch? Ihr werdet gleich merken, dieses Kapitel, das ist ein bisschen statisch. Und vielleicht werdet ihr beim Lesen auch denken, lieber Henrik, was möchtest du uns jetzt mit diesen ganzen Namen, die du vorliest, eigentlich sagen? Das ist auf den ersten Blick doch eins der langweiligsten Kapitel, die es in der ganzen Bibel gibt. Ihr werdet gleich merken, warum. Aber wenn wir uns dieses Telefonbuch von Jerusalem ein bisschen genauer anschauen, dann werden wir sehen, bei diesen ganzen Namen, die aneinandergereiht werden, wie im Telefonbuch, gibt es auch einiges mehr zu entdecken. Nehemia Kapitel 3, Abvers 1. Und Eljaschib, der hohe Priester, und seine Brüder, die Priester, machten sich auf und bauten das Schaftor. Sie heiligten es und setzten seine Flügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho. Und ihnen zur Seite baute Sakur, der Sohn Imris. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie versahen es mit Balken, sie setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes Hakkurts. Und ihm zur Seite besserte Meschullam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshesabeels. Und ihm zur Seite besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Und ihm zur Seite besserten die Tekuiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Und das Tor der alten Mauer besserte Jojada aus, der Sohn Paseachs, und Meschullam, der Sohn Besotjas. Sie versahen es mit Balken. Sie setzten seine Flügel, seine Klammern und seine Riegel ein. Und ihnen zur Seite besserten aus Melatia, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, Männer von Gibeon und Mizpah, gegen den Sitz des Statthalters diesseits des Stromes hin. Ihm zur Seite besserte Usiel aus, der Sohn Hahajas, die Goldschmiede waren. Und ihm zur Seite besserte Hanania aus, von den Salbenmischern. Und sie ließen Jerusalem bis an die breite Mauer, wie es war. Und ihm zur Seite besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Und ihm zur Seite besserte Jedaja aus, der Sohn Harumafs, und zwar seinem Haus gegenüber. Wir machen hier mal einen Cut beim Lesen, weil ihr vielleicht jetzt schon gemerkt habt, das ist irgendwie ein bisschen eintöniger, dieses Kapitel. Irgendwie, und da war der baute neben dem und sie machten das. Und so geht das ganze Kapitel weiter. Trotzdem, bevor wir ins Detail gehen, unabhängig von den Details, die wir finden, finde ich, ist es dennoch eins der statischsten und trotzdem faszinierendsten Kapitel. Wenn man sieht, wie die Gemeinschaft von Leuten in Jerusalem sich aufmacht, um gemeinsam an einer Sache zu stehen. Da kommt ein Mann aus Persien, der weiß, ich gehöre zum Volk Gottes und die Stadt Gottes liegt in Schutt und Asche und der nichts Besseres zu tun hat, als in diese Stadt zu gehen, weil er möchte, dass die Stadt Gottes wieder zu alter Pracht kommt. Und er schafft es, diese Menschen in Jerusalem zu motivieren, dass sie gemeinsam die Stadt Gottes aufbauen. Dass sie gemeinsam an diesem Werk stehen. Seite an Seite. Das ist erstmal ein unheimlich gewaltiges Bild. Stellt euch das vor, 52 Tage haben sie in etwa gebraucht. 52 Tage, jeden Tag, Seite an Seite. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, als sie diese Mauer aufgerichtet haben. Ich glaube, da hätte man einiges erleben können, da hätte man einige gute Freundschaften schließen können. Und jetzt gucken wir uns an, wo die Details in diesem Kapitel stecken. Bevor wir das machen, möchte ich, ähnlich wie gestern, dass ihr selber auch nochmal in den Text reingeht und euch ein paar Gedanken dazu macht. Und zwar möchte ich, dass ihr euch die Verse 2 Vers 18b und 3 Vers 1 anschaut, 3 Vers 5, 3 Vers 8 und nochmal 3 Vers 1. Da finden wir bestimmte Personengruppen, bei denen etwas besonders ist. Da ist es nicht so, dass einfach nur gesagt wird, er war da und machte das, sondern es gibt noch einen kleinen Zusatz. Und ich möchte, dass ihr euch mal kurz überlegt, so 2-3 Minuten euch das anschaut, zu überlegen, was ist das Besondere bei dieser Personengruppe und was könnte uns das zu sagen haben. Machen das so wie gestern, du schaust erst 2 Minuten selber rein in den Text, machst dir Gedanken und dann nochmal 2 Minuten, die du mit deinem Nachbarn dich austauschen kannst. Und wer keine Bibel hat, um selber reinzuschauen, der hat die Chance, noch zu jemand anderem zu huschen und mitzulesen. Oder sich schnell eine Bibel-App auf dem Smartphone runterzuladen. Los geht's. Okay, dann starten wir unsere Murmelzeit. Ihr dürft miteinander reden und euch mal 2 Minuten darüber austauschen. Was ist dem einen aufgefallen, was ist dem anderen aufgefallen? Okay, vielen Dank für eure Mitarbeit, dass ihr mal ein bisschen reingegangen seid, um euch selber zu überlegen, was könnte denn jetzt eigentlich passieren in den nächsten Minuten. Ich möchte mit euch heute Morgen 4 Personengruppen anschauen, die alle etwas gemacht haben. Wir werden uns eine Personengruppe anschauen, die aufgebrochen ist. Wir werden uns eine Gruppe anschauen, die abgelehnt hat. Eine Gruppe, die angepackt hat und eine Gruppe, die ein Mann, der aufgewacht ist. Stell dir vor, du wärst ein Leiter wie Nehemia. Und dann kommst du nach Jerusalem und du sprichst mit den Leuten dort und sie sind auch alle motiviert. Ihr habt stundenlange Sitzungen. Wie gehen wir das jetzt an? Und am Ende wird auch eine Entscheidung getroffen. Man sagt, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und dabei bleibt's. Weil alle so müde geworden sind durch die Beratung, weil alle vielleicht gedacht haben, ja, super toller Gedanke, bei uns jetzt aufzuraffen und loszugehen, was da alles passieren kann. Ja, irgendwie verläuft das Ganze doch im Sande. Stell dir das mal vor. So viel Motivationsarbeit geleistet. 1200 Kilometer Luftlinie gereist. Und dann geht keiner los. Diese Gefahr besteht ganz oft, wenn wir in unsere Gemeinden schauen, wenn wir in unsere Jugendgruppen schauen. Manchmal auch, wenn wir einfach nur unser eigenes Leben anschauen. Wir machen uns ganz tolle Gedanken und sagen, ja, wir müssten mal, ich will jetzt losgehen. Und dann macht man es nicht. Das ist für einen Leiter wie Nehemia, es ist schon eine gefährliche Situation. An dieser Stelle hätte auch der Bau der Mauer gleich wieder aufhören können, bevor er angefangen hat. Und dann gibt es aber den guten Priester Eliaschib. Eliaschib ist der Nehemia in diesem Moment aus der Klemme hilft. Eliaschib und die anderen Priester, denn sie sind die ersten, von denen wir lesen, dass sie sich aufmachen und anfangen, die ersten Steine aufeinander zu setzen. Wenn niemand den ersten Schritt macht, in einer Gruppe, dann kannst du als Leiter die Leute motivieren, so viel du willst. Es wird alles so bleiben, wie es ist. Du brauchst immer jemanden, der den ersten Schritt macht. Wenn du dich motivierst in deinem Leben und sagst, ich möchte neu durchstarten, dann musst du trotzdem den ersten Schritt machen und losgehen. Und Eliaschib und die Priester sind an dieser Stelle die losgehen, die mutig sind. Es gibt immer Leute mit guten Ideen. Es gibt vorbildliche Leiter, die auf eine super Art und Weise motivieren können. Aber ein Leiter ist nichts ohne Leute, die auch losgehen. Leiter brauchen Leute, die losgehen. Wenn viele Leute sagen, man könnte mal, aber keiner sagt, ich mach, dann bleibt in der Regel alles beim Alten. Leiter brauchen Leute, die losgehen. Und ich möchte mich mit diesem ersten Punkt an die von euch richten, die eher so in der zweiten Reihe sind, in der Jugendgruppe oder in der Gemeinde oder da, wo du zu Hause bist, da, wo du arbeitest. Omo zeigt auf sich. Genau, du bist gemeint, Omo. Ja? Die Leute, die eher so in der zweiten Reihe sitzen, die nicht vorne stehen und flammende, motivierende Reden halten. Vielleicht bist du aber jemand, der sich motivieren lässt, der eine gute Idee hört und sagt, ja, richtig gut, das wollen wir machen. Vielleicht bist du so einer, der eine gute Idee aufnimmt. Und dann möchte ich dir Mut machen, heute Morgen zu sagen, dann werde ich zwar nicht der, der vorne steht, aber der, der losgeht. Der, der dem Leiter hilft, den anderen ein Vorbild zu sein, indem er sich auf den Weg macht. Und andere werden das sehen in deiner Gemeinde, in deiner Gruppe. Und sie werden sagen, hey, da ist jemand, der losgeht. Ich schließe mich an, ich mache mit. Und plötzlich hast du eine ganz lange Reihe von Leuten, so wie wir das hier im dritten Kapitel sehen, die Seite an Seite arbeiten, weil einer losgegangen ist. Gemeinden brauchen solche Leute, die sich motivieren lassen und dann sagen, ich mache den ersten Schritt. Vielleicht ist es mal an der Zeit, dass die Gemeinderäume motiviert, nicht die Gemeinderäume motiviert, ja, die Gemeinderäume renoviert werden. Und es sind Leute da, die sehen das und sie versuchen zu motivieren. Und dann kannst du jemand sein, der sagt, ja, Terminkalender raus, ich stelle eine Gruppe von Leuten zusammen, sag mir, wie viel Budget wir haben und dann gehst du los und ziehst andere mit. Vielleicht hast du den Eindruck, Mensch, wir als Jugend, wir sind so ein bisschen eingeschlafen, wir drehen uns nur noch um uns selbst, wir müssten mal wieder auf die Straße gehen und Missionseinsatz machen. Und dann kommt ein Leiter, der genau das anspricht und dann möchte ich dich einladen zu sagen, dass du derjenige bist, der losgeht, der diese Idee aufgreift und sagt, ich mache den ersten Schritt und ich ziehe andere Leute mit. Die Ältesten in der Gemeinde, die Jugendgruppenleiter, die Kinderstundenleiter, überall da, wo es eine Gruppe gibt, wo geleitet wird, die brauchen Leute, die losgehen. Deshalb, alle, die von sich sagen, ja, ich bin mehr so ein Typ für die zweite Reihe, ich lade dich herzlich ein. Lass dich neu motivieren zu sagen, ich gehe los. Ich werde Vorbild, nicht in dem Sinn, dass ich vorne stehe, sondern in dem Sinn, dass ich auf Ideen reagiere und andere mitziehe. Das ist Eliashib, der hohe Priester mit seinen anderen Priesterkollegen, die den ersten Mauerabschnitt in Jerusalem bauen. Wir gehen einen Schritt weiter. Am Fischtor. Am Fischtor finden wir einige Leute, die ablehnen. Kapitel 3, Vers 5. Und ihm zur Seite besserten die Tekuiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht. Im ersten Moment denkt man, ja, das sind so die klassischen Leute, da kann man machen, egal was man will, da gibt es Gemeindeaktionen noch und nöcher, das sind die, die nie da sind. Das sind die, bei denen man es nie schafft, sie zu motivieren. Die, wo man redet und redet und sie sind doch nicht dabei. Kommen aber hinterher und sagen dann, was alles schlecht war oder so. Ja. Wenn man den Vers komplett liest, merkt man, dass es darum nicht ausschließlich geht. Ich habe eben ein Stück weggelassen, denn da steht nicht nur, sie beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst, sondern es heißt, sie beugten ihren Nacken nicht unter den Dienst ihres Herrn. Damit ist an dieser Stelle nicht Gott gemeint, dass sie nicht gottesfürchtig gewesen wären oder dass sie Gott nicht dienen wollten. Der Herr an der Baustelle in Jerusalem ist Nehemia. Und diese Vornehmen von den Tekuitern, das waren Leute, die hatten scheinbar ein Problem damit, dass da jemand ist, der meint, er dürfte den Ton angeben. Der dann auch noch, ja, der kommt aus Persien, ein Beamter aus Persien. Und der meint, er könnte uns jetzt in Jerusalem sagen, was wir machen sollen. Nee, also da gucken wir, nehmen wir uns erstmal schön zurück und gucken mal, was draus wird. Und beim ersten Fehler, dann sind wir da. Es ist leider so, auch in unserer christlichen Welt, dass es Menschen gibt, die ein Problem damit haben, sich unterzuordnen. Und zu sagen, okay, da ist jemand, der hat eine Idee, Nehemia hatte eine Idee und Nehemia hatte auch eine Begabung, diese Idee zu vermitteln, sie weiterzugeben. Aber es gibt Leute, die hatten ein Problem damit. Sie hatten keine Lust, unter dem Regiment von Nehemia zu bauen. Unter uns heute Morgen gibt es natürlich niemanden, der damit ein Problem hat. Aber ich möchte es sagen, damit du, wenn du jemanden kennst, der damit ein Problem hat, dass du ihm helfen kannst. Ja? Frag dich doch einfach mal selber, wie ist es mit dir und dem Thema Leitung, Akzeptanz von Leitern. Ja, da schlummert in uns noch dieses Wesen, das gerne sagt, nein, ich bestimme aber selber, wie es läuft. Das ist die Ursünde der Menschheit. Eva nahm die Frucht, als die Schlange ihr einflüsterte, Gott lügt dich an. In Wirklichkeit kannst du selber entscheiden. Nimm doch einfach, lass dir doch keine Vorschriften machen von irgendeinem Gott, der dir was verbietet oder der sagt, ich habe einen Plan für dein Leben und dazu gehört, dass du eben diese Frucht bleiben lässt. Eva wollte selber entscheiden und sie nimmt. Vielleicht ist es eine Schwierigkeit in deinem Leben, dass du sagst, ich möchte selber entscheiden und ich möchte auch in der Gemeinde, wo ich bin, ich möchte selber entscheiden. Mir passt das nicht, dass da immer Leute sind, die sagen, sie seien Älteste. Oder mir passt das nicht, dass da jemand sagt, oder dass da eine Gruppe von Leuten ist, die sagt, wir sind der Jugendmitarbeiterkreis und wir haben eine Idee davon, wie die Jugend laufen kann. Und dir passt es nicht. Und deshalb gibt es verschiedene Varianten. Vielleicht lehnst du dich deshalb zurück und sagst, ich mache hier nichts. Schon gar nicht, wenn die sagen, ich mache was sollen, dann mache ich erst recht nichts. Vielleicht gehst du sogar noch einen Schritt weiter und sagst, immer dann, wenn die sagen, geh links, dann gehe ich ganz bewusst rechts, um ihnen noch so richtig einen reinzudrücken und zu zeigen, dass ich sie nicht akzeptiere. Ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema und vielleicht trete ich dem einen oder anderen damit auf den Schlips, wenn ich solche Sachen heute Morgen von hier vorne sage. Ich gestehe euch, mir fällt es auch nicht immer leicht. Wir sind ja, ich habe das ja, glaube ich, schon zweimal erzählt, in den Bibelarbeiten gestern und vorgestern, wir sind umgezogen von Wismar nach Gießen und in Wismar in der Gemeinde, da war ich im Leitungskreis, da war ich einer von denen, die den Kurs der Gemeinde mitbestimmt haben. Jetzt sind wir in einer neuen Gemeinde, die schon sehr lange besteht, da sind knapp 100 Leute, da gibt es einen festen Brüderkreis, der sagt, wo es lang geht und da sitze ich in der dritten, vierten Reihe. Und es hat noch niemand entdeckt, dass doch eigentlich so viel Potenzial in mir schlummert vielleicht. Ja, Spaß. Ja. Und da fällt es einem manchmal nicht leicht zu sagen, wenn die Brüderstunde das jetzt so entscheidet, ja dann machen wir das so. Dann ordne ich mich unter und dann gehe ich mit auf diesem Weg. Ja, das fällt uns nicht leicht, sich unterzuordnen. Aber eine geistliche Haltung ist es nicht. Gott gibt Leitung in die Gemeinde hinein. Leitung war Gottes Idee. Es war auch Gottes Idee, dass Leiter andere brauchen. Das war ja unser erster Punkt. Dass man eine Gemeinschaft braucht, in der man gemeinsam arbeitet. Aber Leitung genauso Gottes Idee. Und dass es Christen gibt, die sich unterordnen unter andere, das war auch Gottes Idee. Das hören wir in einer modernen Welt nicht mehr so gerne. Aber auch dazu möchte ich dich einladen heute Morgen. Frag dich einmal, wie ist es mit Unterordnung bei dir? Ein Mangel an Unterordnung führt in der Regel zu Unordnung, zu Kampf, zu Streit, zu Unzufriedenheit. Stell dir vor, hier in Jerusalem, da ist diese ganze Menge von Leuten, die gemeinsam arbeiten, die schuften. Und dann gibt es diese eine Gruppe von Leuten, die sagt, nee, wir machen nicht mit, weil wir uns nicht unterordnen wollen. Was ist das für ein Vorbild für die anderen, die sagen, wir machen mit, wir stehen an der Seite Nehemias und letzten Endes geht es ja nicht darum, dass sie Nehemia dienen, sondern dass sie die Stadt Gottes aufbauen. Gott setzt Leiter in unsere Gemeinden, Gott setzt Leiter in unsere Jugendgruppen, nicht damit die Leiter Applaus bekommen oder damit die Leiter sagen können, schaut euch an, wie wir toll geleitet haben. Gott setzt Leiter in unsere Gruppen hinein, weil es darum geht, für Gott zu arbeiten. Deshalb möchte ich dich einladen, deine Sicht auf Leitung und Unterordnung heute Morgen mal zu überprüfen. Wenn du in der Gemeinde bist oder wenn du einer von den Jugendlichen bist, die von den Jugendleitern geleitet werden. Stell dir bitte ehrlich diese Frage. Dann schauen wir uns eine Gruppe an, die hat angepackt. Und im ersten Moment sagst du, naja, die haben doch alle angepackt. Was ist jetzt das Besondere daran? Das Besondere daran ist, dass man normalerweise bei Leuten, die anpacken, hier sowas im Sinn hat. Ja, Leute, die das tagtäglich machen. Jonathan, darf ich dich mal bitten, kurz aufzustehen? Und Thomas, darf ich dich auch kurz bitten, einmal aufzustehen und mal eure Hände hochzuhalten? So, ja? Ja. Also, Thomas ist zwar mittlerweile studierter Maschinenbauer, aber ursprünglich Tischler und Jonathan ist auch Tischler, glaube ich. Ne? Das sind, habt ihr die Hände, haltet sie nochmal hoch. Ja? Habt ihr die, ja? Das sind Hände, die man beim Mauerbau erwarten würde. Danke, könnt ihr euch wieder setzen. Ja, genau. Ja. Das sind die Hände, die man erwartet, wenn es darum geht, schwere Steine zu schleppen oder den Hammer zu schwingen, um den Stein in Form zu bringen. Hände, die das gewohnt sind. Hände, die Arbeit gewohnt sind. Und es ist gut, dass es in Jerusalem Leute gab, die solche Hände hatten und die sich beim Bau engagiert haben. Die Leute, die ich jetzt aber meine, das sind die hier. Das ist das Bild eines Goldschmiedes. Das ist jemand, der eine Lupe braucht bei der Arbeit, weil er so kleine, zarte Perlen oder Schmuckstücke aus Gold bearbeitet. Jemand mit feinen Fingern. Jemand, der mit ganz, ganz klitzekleinen Werkzeugen arbeitet. Es sind vielleicht die Leute, die man im Palast erwarten würde, wenn es darum geht, den Thron des Königs irgendwie zu verzieren. Aber es sind nicht unbedingt die Leute, die man erwarten würde, wenn es darum geht, den Hammer am Stein zu behämmern. Aber sie sind da. Vers 8. Also, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, als ihr eben nochmal euch das angeschaut habt. Ihm zur Seite besserte Usiel aus, der Sohn Hahajas, die Goldschmiede waren. Und dann sind da auch noch die Salbenmischer, Leute, die die Gewürze im Wald sammeln, zusammenmischen und irgendwie so verrühren, dass da eine Salbe draus entsteht. Auch nicht unbedingt die, die man an der Mauer erwartet. Aber sie sind da. Nicht, weil sie so begabte Bauleute sind, sondern weil sie sehen, hey, es geht um Gottes Reich, es geht um Gottes Stadt und da ist eine Gruppe von Leuten und wir packen mit an, weil es darum geht, Gottes Stadt aufzubauen. Es ist so ein Phänomen, dass Leute sagen, nö, ich finde das ganz toll, was ihr macht, aber also, ich habe da keine Gabe zu. Jetzt sagen die Leute, die bei mir im Gabenseminar waren am Freitag, Moment, am Freitag hast du doch was von Gaben erzählt. Und ja, wir sind auch begabt. Jeder Christ hat eine oder mehrere besondere Fähigkeiten von Gott in die Wiege gelegt bekommen. Aber es gibt auch Dinge in unserem christlichen Lebensalltag, für die braucht es vielleicht einen Blick, aber keine besondere Begabung. Um beim Osterjugendtag die Stühle hinzustellen, da brauche ich vielleicht die Gabe eines Organisators, der eine Idee davon hat, wie passt es hier am besten. Aber um dann dem Organisator zu folgen und einfach die Stühle zu schleppen und da hinzustellen, wo er es mir gesagt hat, da brauche ich keine besondere Begabung für. Da brauche ich einfach den Blick, wir stehen zusammen, wir richten gemeinsam den Osterjugendtag aus und dann gehört es auch dazu, die Stühle zu schleppen. Einfach mal als Beispiel. Ich bin dankbar, ich bin unendlich dankbar für Leute, die eine Gabe haben, sowas zu organisieren. Ich bin unheimlich dankbar für Menschen, die es aufs Herz gelegt bekommen haben, im Hintergrund in der Gemeinde zu dienen. Und Osterjugendtag, nehmen wir nochmal das Beispiel. Ja, wir haben eine Gruppe von Leuten, die gerade damit beschäftigt sind, fürs Mittagessen zu sorgen. Ja, die das ganze Wochenende damit beschäftigt sind, zu überlegen, was ist mit dem Essen. Oder wir haben so einen Stefan, der das ganze Wochenende die Verantwortung dafür trägt, dass hier alles läuft. Ja, der ist noch nicht viel aufgetreten hier. Und ich bin dankbar für Leute, die diese Gaben von Gott bekommen haben. Aber daneben gibt es die vielen Aufgaben, die man einfach mal machen kann. Wo man einfach mal jemanden braucht, der sagt, hey, wir brauchen 20 Stühle im Seminarraum, kannst du mal eben bitte mit anpacken. Ich bin absolut kein Handwerker. Und die Leute, die mich vom Ostseesola noch kennen, die wissen das. Aber beim Handwerker zu stehen und ihm die Säge anzureichen, wenn er sie braucht, das kann ich auch. Die Gemeinde von meinem Schwiegervater, die hat vor Jahren angebaut und mein Schwiegervater ist Steuerberater. Das ist eher so die Kategorie Salbenmischer, Goldschmied. Ja. Der hat von Handwerk keine Ahnung. Und trotzdem war er ganz viel auf dem Bau. Er hat mir das mal erzählt. Da war der Elektriker oder was auch immer das war. Der stand auf der Leiter und damit er nicht, ja, das konnte er nicht. Und damit er nicht immer die Leiter runterklettern muss, wenn er den anderen Schraubenzieher braucht, habe ich mich dahingestellt, habe den Werkzeugkoffer gehalten und wenn er gesagt hat, ich brauche jetzt das Kreuz oder den Schlitz, habe ich ihm das gegeben. Ja. Er war dabei. Er hat nicht gesagt, nee, Handwerk ist nicht meine Begabung, mache ich nicht. Er war dabei. Oder er hat mittags das Essen geholt und zur Gemeinde gebracht. Und auch er hat dadurch diesen Anbau mit aufgebaut. Ich bin sicher, die Goldschmiede hätten in der Zeit auch lieber die kleinen hübschen Dinge gemacht. Aber sie waren dabei. Und auch hier möchte ich dich heute Morgen einladen, zu sagen, ich bin vielleicht keiner, der einen Blick hat für solche Aufgaben. Aber ich bin gerne bereit, zu den Leuten zu gehen, die diesen Blick haben und zu sagen, stell mich irgendwo hin, ich mach das. Sag mir, wie viele Stühle du brauchst, ich bringe sie dann hoch. Vielleicht bist du nicht der Organisator. Vielleicht bist du auch nicht der Prediger. Vielleicht bist du auch nicht der Küchenchef. Aber du bist der, der zum Küchenchef sagt, sag mir, wo die Teller hinkommen. Dann möchte ich dich heute Morgen einladen, das neu anzufachen und zu sagen, hey, es geht um Gottes Reich, es geht darum, dass Gemeinde gebaut wird, es geht darum, dass Menschen zum Glauben kommen, es geht darum, dass Gemeinden wachsen und Gott geehrt wird. Und ich bin dabei. Sag mir, was ich tun kann. Das sind die Leute, die angepackt haben, obwohl man es nicht von ihnen erwartet hätte. Und dann haben wir, da werden wir ein Stückchen länger auch verweilen, dann haben wir noch einen Menschen, der aufgewacht ist. Das ist auch so ein Vers, den man in so einem Kapitel schnell überliest. Kapitel 3, Vers 10. Ihm zur Seite besserte Jedaja aus, der Sohn Harumafs, und zwar seinem Haus gegenüber. Irgendwo zwischen der breiten Mauer, sieht man da oben, und dem Ofenturm. Irgendwo da hat Jedaja gewohnt. Jedaja war wahrscheinlich einer von denen, die vor Nehemia schon zurückgekommen sind. Na, es gab ja auch eine Reisebewegung unter Esra, die knappe 14, 15 Jahre vor Nehemia gekommen ist. Wahrscheinlich war Jedaja einer von denen. Der ist mit Esra zurück nach Jerusalem und hat sich dort ein Häuschen gebaut. Und es ist interessant. 14 Jahre, 4, 5, 8. Esra hat auch mitgemacht. Haben wir wieder einen schönen Merksatz. Ja. Kommt Jedaja nach Jerusalem. Er baut sein Haus. Und wir wissen ja noch aus Kapitel 1, Jerusalem liegt in Schutt und Asche. Die Mauer ist zerstört. Und irgendwo da, in diesem Mauerabschnitt, da baut Jedaja sein Haus. Und stell dir das so vor, 14 Jahre lang geht Jedaja jeden Morgen aus seiner Haustür raus und das Erste, was er sieht, ist Schutt, Asche, kaputte Steine, Unordnung. Vielleicht hat Jedaja am Anfang noch gesagt, ja, wenn ich das Haus jetzt fertig habe, dann wäre es ja auch schön, wenn die Mauer wieder besser aussieht. Das ist ja nicht so ein schöner Anblick. Dann geht ein Jahr rum, die Mauer liegt in Schutt und Asche. Gehen 3 Jahre rum, 4 Jahre rum und irgendwann gewöhnt sich Jedaja an die Baustelle vor seiner Haustür. 14 Jahre lang. 14 Jahre lang geht er jeden Morgen aus der Haustür raus, auf dem Weg zur Arbeit, sieht Schutt und Asche vor der Tür. Jeden Abend kommt er zurück von der Arbeit, wühlt sich durch Schutt und Asche zu seiner Haustür durch. Und er gewöhnt sich daran. Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem, bleiben wir erstmal beim Alltagsleben, vielleicht kennst du solche Situationen, wo du am Anfang noch gesagt hast, ja, die Kiste, die müsste ich mal wegräumen. Wir haben mittlerweile schon 4 Umzüge hinter uns und ich kenne viele solcher Situationen. Man zieht ins Haus ein und man macht es erstmal so, dass man einigermaßen zurechtkommt im Haus, dass man irgendwie sich Wege bahnen kann zwischen den Kartons und man sagt immer, ja, da ist noch... Ah, der Karton, der müsste noch in das Regal und so. Und also bei uns hat's, wir wohnen jetzt 1,5 Jahre in Gießen. Wir haben vor 5 Wochen ungefähr den letzten Karton weggeräumt. Man gewöhnt sich so schnell an die Baustellen im Leben. Man gewöhnt sich so schnell an Sachen, die einen mal gestört haben. Und leider gewöhnen wir uns auch in unserem geistlichen Leben so schnell an die Baustellen, die da sind. Wir gewöhnen uns so schnell an Charakterschwächen in unserem Leben. Wir gewöhnen uns so schnell auch an Sünde in unserem Leben. Und ich möchte diese ernste Frage stellen: Wo sind in deinem Leben geistliche Baustellen, Sünde, mit der du ein Problem hast, Charakterschwächen, mit denen du Schwierigkeiten hast, die dich mal gestört haben. Du wolltest sie mal loswerden. Aber du hast dich dran gewöhnt. Und du hast dich damit arrangiert. Du hast es irgendwie hingekriegt, damit zu leben. Das können... ja, wirklich geistliche Baustellen sein, dass du sagst, ich möchte nicht mehr lügen. Ich möchte meine Mitmenschen nicht mehr belügen mit Halbwahrheiten. Ich möchte die Wahrheit ernst nehmen. Vielleicht sind es so Dinge wie Lästern. Du sagst, ich möchte nicht mehr über meine Freundinnen lästern. Ich möchte nicht mehr der sein, den die anderen meiden. Weil sie wissen, wenn ich dem das jetzt erzähle, dann weiß das morgen auch der Rest der Schule. Aber du hast dich dran gewöhnt. Vielleicht sind es Charakterzüge, gibt leider diese Charakterzüge, die irgendwie in uns angelegt sind. Ich kann ein sehr impulsiver Mensch sein. Jemand, der von null auf jetzt explodiert. Ich glaube, ich habe irgendwann in Kriwitz beim Osterjugendtag mal das Beispiel mit den Türen und mit den Löchern in den Türen erzählt, wo ich aus Zorn heraus Flaschen an unsere Tür geworfen habe und da jahrelang eine Macke sichtbar war, weil ich mich nicht unter Kontrolle hatte, zornig geworden bin, impulsiv geworden bin. Eine Charakterschwäche. Ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß nicht, was deine Charakterschwächen sind. Vielleicht ist es auch was ganz anderes. Vielleicht hast du mangelndes Selbstvertrauen und du neigst dazu, dich immer so niederzumachen. Immer zu sagen, ich bin so schlecht. Und sobald irgendwas schief geht in deinem Leben, sagst du, ist ja auch kein Wunder. Ich bin ja ein Versager. Auch das ist eine Charakterschwäche. Nicht anzunehmen, dass Gott uns geschaffen und begabt hat. Auch das ist Charakterschwäche. Und vielleicht hast du irgendwie gelernt, damit zu leben. Vielleicht hast du irgendwie gelernt, damit umzugehen. Dann möchte ich dich nochmal einladen. Das Erste, wozu ich dich einladen möchte, ist anzunehmen, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Und das Zweite ist, anzunehmen, dass wir als Menschen in einer Welt leben, in der Sünde herrscht. Und das können wir, solange wir auf der Erde sind, nicht wegdiskutieren und auch nicht umgehen. Und das ist leider unsere Natur. Und dann möchte ich dich einladen, anzuerkennen, dass du in dir selbst sündiger bist, als du dir jemals vorstellen kannst. Ihr kennt den Satz schon. Das müssen wir für unser Leben annehmen. Aber ich glaube, dass uns das auch hilft, anzunehmen, dass es diese Baustellen gibt. Anzunehmen, dass es diese Charakterschwächen gibt. Und nicht daran zu zerbrechen, nicht daran zu scheitern, nicht daran kaputt zu gehen, dass es sie gibt. Sondern immer wieder neu den Blick darauf zu richten, dass wir in Christus geliebter sind, als wir es uns jemals vorstellen können. Und das ist immer wieder neu der Weg heraus. Das ist das Evangelium. Wir als Menschen sind Sünder. Und deshalb macht der Herr Jesus sich auf den Weg zu uns. Er stirbt für uns. Er lässt in der Auferstehung die Sünde im Grab und schenkt uns einen ganz neuen Blick. Viele Leute sagen, ja, das ist so der Anfang des Christseins. Wir müssen das Evangelium annehmen. Wir müssen annehmen, dass wir Sünder sind und dass Jesus uns frei macht. Und dann gehen wir weiter. Und dann kommt so das richtig ernste Christsein. Es gibt Leute, die sagen, das Evangelium ist das ABC des Glaubens, die ersten Schritte. Aber dieses Evangelium, dass wir in uns selbst sündiger sind, als wir jemals ahnen konnten, aber in Christus geliebter, als wir jemals hoffen konnten, das ist nicht das ABC, das sind nicht die ersten drei Schritte unseres Glaubens, es ist das A bis Z unseres Lebens mit dem Herrn Jesus. Und wenn du sagst, es gibt diese Baustellen in meinem Leben, an die ich mich gewöhnt habe, dann möchte ich dich einladen, jeden Morgen im Evangelium neu aufzustehen. Jeden Morgen damit zu beginnen, dem Herrn Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich bin in mir selbst sündiger, als ich jemals befürchtet habe. Aber du hast mich frei gemacht. Und in dir bin ich heute, an diesem Tag, mit den Dingen, die auf mich zukommen, mit den Baustellen, mit denen ich kämpfe, in dir bin ich heute geliebter, als ich mir jemals zu erträumen gehofft habe. Und das ist der Weg, mit diesen Baustellen umzugehen. Ich möchte dich bitten, steh nicht morgens auf und sag, heute schaffe ich's. Heute räume ich meine Baustelle aus dem Weg. Es wird, je nachdem, wie viel Menschenkraft du aufbringen kannst, bei den einen wird es 10 Minuten dauern, bei den anderen vielleicht eine Stunde, vielleicht schafft es einer 4 oder 5 Stunden. Aber du wirst am Abend zerstört nach Hause kommen, weil du sagst, ich habe es wieder nicht geschafft. Und sag dir am Morgen, Herr Jesus, in dir bin ich geliebter, in dir bin ich befähigter, als ich mir jemals vorstellen konnte. Und in dir weiß ich, dass du diese Baustellen aus dem Weg räumen kannst. Stück für Stück. Nicht alles auf einen Schlag, aber Stück für Stück, Stein auf Stein. Jedaja ist aufgewacht. Er ist aus der Tür gegangen, nachdem Nehemia kam. Und Nehemia, das haben wir am ersten Tag gesehen, Nehemia kam in diesem Bewusstsein, dass er es nicht kann, sondern dass es Gottes Werk ist. Und dieses Bewusstsein überträgt sich auf die anderen. Nicht wir, sondern Gott macht es. Und diesem Bewusstsein geht Jedaja raus und räumt den Schutt weg und baut vor seinem Haus die Mauer auf. Schönes Bild. Nach 14 Jahren Schutt vor der Tür steht 444 die Mauer wieder hier. Auch vor seinem Haus. Zum Schluss möchte ich dir 4 Fragen stellen und dich nochmal an die 4 Einladungen erinnern, die ich ausgesprochen habe. Wo kannst du in deiner Gemeinde, in deiner Jugendgruppe, da wo du bist als Christ, wo kannst du ein Eliashib sein? Jemand, der aus der 2. Reihe sagt, ich gehe los. Die Idee, die aus der 1. Reihe kam, die unterstütze ich. Und ich gehe los und ich packe mit an und ich werde ein Vorbild für andere, damit sie auch anpacken und damit wir so wie hier im Telefonbuch von Jerusalem eine lange Reihe von Menschen bilden, die gemeinsam an Gottes Werk stehen. Wo kannst du ein Eliashib sein, der losgeht? Wo ist dein Leitungsproblem und wann denkst du, dass du losgehst und dieses Leitungsproblem und dieses Unterordnungsproblem klären möchtest? Ein Mangel an Unterordnung, ich sage das nochmal, ein Mangel an Unterordnung führt zu Unordnung in der Gemeinde. Und es ist gut, wenn wir sagen, Unordnung in der Gemeinde möchte ich nicht. Und wenn es daran liegt, dass ich mich nicht unterordne, dann möchte ich Neubuße tun und im Evangelium losgehen und mich unterordnen. Vielleicht ist dieser Punkt dran für dich. Wo willst du, obwohl du kein Handwerker bist, sondern vielleicht ein Goldschmied, wo möchtest du beginnen anzupacken? Vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und sagen, hey, wenn die Gemeinde was macht und es gilt anzupacken, möchte ich dabei sein, weil es darum geht, Gottes Reich aufzubauen. Anpacken statt zuschauen. Und nochmal, Jedaja, wo ist die Baustelle in deinem Leben, an die du dich gewöhnt hast? Und wo möchtest du das Evangelium neu ergreifen und mit Jesus losgehen, damit er diese Baustelle aus deinem Weg räumt? 4 Fragen für heute Morgen. Ich weiß nicht, welche auf dich zutrifft. Vielleicht alle 4, vielleicht 2, vielleicht nur eine. Aber ich möchte dich einladen, die Sachen, wo du dich heute Morgen getroffen fühlst, wo du dich ertappt fühlst oder wo du dich vielleicht auch ermutigt fühlst, weil du sagst, hey, da kann ich anpacken, da kann ich losgehen. Heute Morgen zu Herrn Jesus zu gehen, zu sagen, Herr Jesus, in dir bin ich befähigt, diesen Punkt anzupacken. Wir wollen es heute Morgen so machen, wie wir es am Freitag schon gemacht haben. dass wir nochmal uns einen kurzen Moment der Stille nehmen, wo jeder in sich geht und überlegt, betet, vielleicht Buße tut oder um Ermutigung bittet für den nächsten Schritt, und die Band schließt dann mit einem Lied ab.